Tagermedien Competence 2020.
So oder so ähnlich klang Sprachsynthese in den 80er und 90er Jahren. Aber wenn wir heute an künstliche Stimmen denken, dann haben wir eigentlich viel natürlich klingende Stimmen im Kopf, wie zum Beispiel diese hier.
Tag der Medienkompetenz 2020.
Das letzte war, die meisten von Ihnen werden das erkannt haben, die weibliche Standardstimme vom Google-Sprachassistenten, wie sie hier in Deutschland in Navigationsgeräten und so weiter zu hören ist. Ja, und heute wollen wir uns vor allem über solche künstlichen Stimmen unterhalten. Künstliche Stimmen, wie sie ja inzwischen sehr häufig uns im Alltag begegnen, eben im Rahmen von Sprachassistenzsystemen, Smart Speakers, was die Leute sich halt so in ihre Zimmer oder in ihre Häuser stellen. Und warum machen wir das eigentlich? Wir sind Markus Erbe, das bin ich, und
Katharina Markosch. Hallo.
Und wir sind Teil eines Forschungsprojektes an der Uni Köln, das gerade im Rahmen des Grimme-Forschungskollegs zusammen mit Kolleginnen und Kollegen vom Grimme-Institut durchgeführt wird. Und das Projekt trägt den schönen Titel, Katharina:
Kulturelle Implikationen medial konstruierter Stimmen.
Ja, das klingt sehr akademisch auf jeden Fall, aber ich glaube, man kann in wenigen Worten auf den Punkt bringen, worum es uns in diesem Projekt geht. Katharina, magst du?
Ja, gerne. In erster Linie geht es uns ja darum, dass solche Stimmen, wie wir sie eben gehört haben, durch Sprachassistenzsysteme wie Alexa oder auch Siri oder auch so einfache Beispiele wie Navis völlig allgegenwärtig geworden sind. Und dennoch ist da halt der Punkt, dass wir davon ausgehen, dass Stimmen nicht komplett neutral sein können. Und dass wir deswegen denken, dass kulturelle Implikationen bei diesen Stimmen immer mitschwingen, dass diesen Stimmen gewisse Sozialvorstellungen innewohnen. Und in unserem Projekt wollen wir diese Annahme eben aus der Perspektive von verschiedenen Wissenschaften, aber auch der Medienpraxis ein wenig näher betrachten.
Ja, und wie wir das ja schon an den Eingangsbeispielen gehört haben, sind künstliche Stimmen ja gar nicht mehr so furchtbar neu, aber eben es gab einen enormen Zuwachs halt dieser Stimmen im Alltag. Natürlich begünstigt durch große Technologiekonzerne wie eben Google oder Amazon, die dann eben mit Smart Speaker System und anderen Sprachassistenzen, vor allem in Smartphones und so weiter, in den letzten Jahren sozusagen diese Voice-Technologien immer weiter entwickelt haben. Aber also ich persönlich erinnere mich zum Beispiel noch sehr daran, wie so die ersten sprechenden Navigationsgeräte auf den Markt kamen. Und teilweise war das ja so sehr verspielt, was einem da angeboten worden ist. Da konnte man ja auch irgendwann so, weiß ich nicht, nachdem das ein paar Jahre auf dem Markt war, irgendwelche Stimmpakete von bekannten deutschen Synchronsprecherinnen und Sprechern sich dann einkaufen. Aber mit den neuen Sprachassistenzsystemen hat ja durchaus eine gewisse Standardisierung eben auch stattgefunden. Das heißt, also die Stimmen, die wir zu hören bekommen, werden für uns ja in der Regel vorausgewählt. Und dabei scheint es gewisse Präferenzen zu geben, oder?
Es gibt zumindest die Tendenz, dass viele Stimmen ja erstmal als Default-Setting weiblich eingestellt sind, wo dann vielen Menschen auch gar nicht bewusst ist, dass es überhaupt Auswahl gibt. Dass man statt einer weiblichen Stimme auch einfach eine männliche einstellen kann. Wobei da eigentlich auch schon wieder kulturelle Unterschiede klar werden, weil zum Beispiel in der Variante Englisch für die UK ist die Default-Einstellung eben eine männliche Stimme und keine weibliche. Und Gründe dafür sind halt auch immer sehr schwer zu benennen.
Ja, es ist unglaublich schwierig. Wir haben ja im Rahmen des Forschungsprojektes auch uns das Ziel gesetzt, eben einen Austausch zwischen Forschung und Praxis herzustellen. Also wir sind natürlich sozusagen aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive daran interessiert, also wie solche Defaults, wie solche quasi vorgegebenen Geschichten zustande kommen auch, was da sozusagen für Überlegungen unter Umständen mit reinspielen. Aber diese Frage können wir natürlich, weil wir ja an der Entwicklung dieser Systeme nicht beteiligt sind, ja für uns alleine gar nicht beantworten. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir vor geraumer Zeit einen schönen Workshop abhalten konnten. Wie das in der heutigen Zeit ja üblich ist, war das eben eine Videokonferenz, aber sehr ergiebig. Und das Schöne war, dass wir eben auch viele also Akteurinnen und Akteure tatsächlich aus der Entwicklung dieser Systeme zu Gast hatten und sehr, sehr viele interessante Einblicke auch bekommen haben in die, auch in Entscheidungsprozesse, in die Art und Weise, wie sozusagen auch Kunden denken, wie die großen Unternehmen denken. Das werden wir im Laufe dieses Podcasts immer wieder mal einfliegen lassen.
Was ich bei dem Workshop tatsächlich auch sehr spannend fand, war zu sehen, inwiefern bei der Entwicklung schon Charakterkonzepte für die Stimmen zugrunde liegen, wo dann gewisse Eigenschaften dargestellt werden, teilweise schon ein Geschlecht von vornherein festgelegt wird. Und ja, all das fand ich auch sehr spannend unter dem Aspekt, dass man sich ja eigentlich auch immer noch mal vor Augen halten könnte, dass es sich bei diesen Sprachassistenzsystemen eben um Programme handelt und nicht um Menschen. Und dass da dann aber trotzdem das Bedürfnis anscheinend besteht, einen fast, ja, oder einen menschlich wirkenden Gesprächspartner zu kreieren.
Ja, ist schon bemerkenswert, dass, wie weit das teilweise geht. Das ist ja überliefert von dem Chefentwickler dieses Google Assistants, von dem wir ja zu Anfang die deutsche weibliche Stimme gehört haben, die haben sich ja tatsächlich in so einer Personality Division so eine ganze Backstory für diese Google Assistant Stimme überlegt, also dass das eben eine privilegierte Tochter ist aus einem betuchten Akademikerhaushalt, die sogar auch ganz spezifische Hobbys hat, wie Kajakfahren zum Beispiel. Wo ich mich dann auch immer frage, ist das, also wenn solche, wenn in Interviews sowas kommt, ist das immer vollkommen ernst gemeint, ist auch ein bisschen Ironie dabei, aber dann hatten wir die Gelegenheit, eben auch beispielsweise mit Stephanie Ray zu sprechen, die eben auch eine Autorin ist, unter anderem für sehr bekannte Comedy-Formate viel schreibt und dann als Autorin eben auch an der Personality-Entwicklung oder am Personality-Design der deutschsprachigen Alexa, also diesem Sprachsystem von Amazon, beteiligt war. Und ja, sie hat uns auch ein bisschen was darüber erzählt, welche Entscheidungen eine Rolle gespielt haben, eben die deutsche Alexa standardmäßig mit einer weiblichen Stimme auszustatten.
Also man muss sich vorstellen, diese Idee des Sprachassistenten im eigenen Zuhause war neu. Ne? Navigationsgeräte, die gab es schon, aber so ein Mikrofon oder so eine neue Persönlichkeit zu Hause war neu. Und es kam dann tatsächlich auch Ideen auf, dass wenn man etwas, also eine fremde Persönlichkeit bei sich zu Hause hat, dass man vor einer Frau oder vor einem weiblichen Charakter einfach weniger Angst hat als vor einem männlichen Charakter. Also das war dann so eine Überlegung. Ich fand es ein nachvollziehbarer Ausgangspunkt, wenn etwas neu ist, dann viele denken, hört die ganze Zeit zu und keine Ahnung, was die alles lauscht und alles mitkriegt und so, ne? Dass man sich vielleicht tatsächlich erstmal eine Frau oder lieber eine Frau ins Wohnzimmer stellt. Das ist natürlich auch ein Klischee, aber es ging zumindest nicht offen darum, dass man eine Bedienstete ins Wohnzimmer stellen will. Am Anfang, wenn diese Sprachassistenz und die ganze Technologie ist ja natürlich auch holprig, dann versteht sie es nicht oder sie gibt die falschen Antworten oder gar keine und kommt dann vielleicht dümmlich rüber, die versteht mich ja nicht oder keine Ahnung, vielleicht assoziiert man das dann auch, dumme Frau oder was weiß ich. Aber wenn man sich das jetzt mal überlegt, wenn dieses System dann irgendwann mal richtig funktioniert, dann könnte man sie auch den weiblichen Charakter oder die Alexa als einfach sehr schlaue, kompetente Persönlichkeit sehen, die einfach Wissen abrufen kann, schneller als jeder denkende Mensch natürlich.
Warum spielt das eigentlich überhaupt eine Rolle, ob wir da eine weibliche oder eine männliche Stimme hören?
Tja, gute Frage erstmal. Nein, vor allem auch eine sehr große Frage. Weil, also erstmal ist ja auffällig, dass es wirklich eine große Mehrheit weiblich eingestellter Stimmen gibt. Und nur sehr wenige Beispiele eben sind von männlichen Stimmen. Vielleicht können wir später auch nochmal über Konzepte von genderneutralen Stimmen sprechen. Aber erstmal zum Thema, warum so viele weiblich konnotiert eingestellt sind. Da ist halt der Punkt, was man oft hört von den Leuten, die an der Entwicklung beteiligt sind, ist, dass die Hörenden dieser Stimme das als besonders angenehm empfinden und sich deswegen eine weibliche Stimme wünschen würden. Was da allerdings auch mit reinspielt, sind ja diese ganzen Klischees, dass eine weibliche Stimme irgendwas ist, was beruhigend ist, wo Fürsorge stattfindet, während männliche Stimmen eben eher Autorität und Kompetenz ausstrahlen können. Und ja, diese Klischees haben anscheinend ja auch bei der Entscheidung, Alexa mit einer weiblichen Stimme auszustatten, eine Rolle gespielt. Jenny Schrödel ist Theaterwissenschaftlerin und forscht vor allem zu Stimme- und Performancekunst, auch aus der Perspektive von Gender Studies. Und sie hat eine interessante Äußerung zu Rollenklischees in der Produktion von Sprachassistenzsystemen getroffen.
Dass es natürlich nicht nur um Gender geht, aber ich finde zum Beispiel Alter ist auch eine ganz wichtige Kategorie bei diesen Sprach- und Stimmassistentinnen. Aber auch sowas wie Herkunft, Klasse ist ganz wichtig, unter Umständen sogar sowas wie Sexualität. Also wenn ich hier die Reproduktion der heteronormativen Matrix sehe, wow. Also da spielen ganz viele Aspekte rein. Also ich finde, Gender muss da gar nicht so herausgehoben werden, obgleich das natürlich vokal auch immer mitproduziert und reproduziert wird. Und ich hatte eben gerade überlegt, gerade mit dieser Diversität, also ich verstehe natürlich vollkommen, dass jetzt aus der Produktionsrichtung, wenn ich es richtig verstehe, das ja gar nicht offensichtlich auf so einer Ebene von oder nicht mit jedem gleichermaßen die Frage von Diversität überhaupt Thema wird und man sich damit sozusagen auch gar nicht auseinandersetzt. Aber man könnte ja zum Beispiel optionaler vorgehen. Also man könnte ja so eine Persona einfach im Plural entwerfen und sagen, ja, also ich könnte jetzt da eine Frau draus machen, ich könnte da aber auch einen 85-jährigen Alten draus machen und so weiter und so fort und dann nochmal auf sozusagen einer anderen Ebene entscheiden lassen.
Vielleicht auch deswegen diese netten Personality-Background-Stories, wobei die Frage ist, inwieweit kommen die bei den Nutzerinnen und Nutzern überhaupt an, aber das scheint ja beim Design dieser Stimme durchaus eine Rolle zu spielen, also dass man sozusagen auch sehr gemäßigte Biografien sich ausdenkt. Also wir haben ja auch Beispiele gesehen, während unseres Workshops, eben auch aus der Branche, von so mehr oder weniger ja, standardisierten Persönlichkeiten, die dann auch so ganz simple Namen trugen, in geordneten Verhältnissen lebten und irgendwie so ja, auf so einer heteronormativen Matrix alle irgendwie zu verorten waren.
Dazu könnten wir tatsächlich, glaube ich, kurz einspielen, was Laura Dresen denn dazu zu sagen hat, warum diese Personality-Konzepte denn überhaupt erforderlich sind.
Wir brauchen das, um eine Diskussionsgrundlage überhaupt zu haben. Wir können nicht reinkommen und sagen, guten Tag, wir machen eine ganz abstrakte Assistenzpersona, die sitzt nicht in einem bestimmten Gerät. Das ist so ein abstraktes Konzept, dass wir da eigentlich täglich mit Probleme haben, das überhaupt rüberzubringen. Weil Nutzerpersona hat dann jeder schon mal ein bisschen gehört, ne, dass irgendwie 100 Leute abstrahiert werden zu einer Person, die einen Steckbrief hat und die gerne dieses Gerät benutzt oder mit dem System interagiert. Die Assistenzpersona ist eine ganz andere Sache. Also da gibt es so ein, das ist nicht, also haben wir heute Morgen auch drüber gesprochen, es ist nichts, was ich sehe, nichts, was ich anfassen kann, es ist nichts Reales. Dann kommen noch Markenwerte mit rein, dann gibt es also diese Markenpersona, die steht da genauso abstrakt. Und dann gibt es noch Charaktereigenschaften und vielleicht ist es eine Mitarbeiterin. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir genauso einen Steckbrief brauchen, um den Menschen in dem Unternehmen zu vermitteln oder sich überhaupt erstmal daran zu gewöhnen, sich dem anzunähern, dass da ein Gesprächspartner entsteht oder eine Gesprächspartnerin. Und der Voice-Bereich oder dieses Ganze, es ist... Irgendwas ist erreichbar, was ich nicht sehen kann, mit dem ich auf meinem natürlichsten Weg interagiere und dem ich vertrauen soll. Wir sind da noch nicht so weit, dass wir gleichzeitig mit der Tür ins Haus fallen und dann noch ein paar Klischees aufräumen. Sage ich jetzt mal ganz frech, bewusst auch genau so. Ich glaube, da sind wir noch nicht.
Das war gerade Laura Dresen, eine ausgebildete Computerlinguistin und Voice-Architektin.
Ja, dieser Aspekt, dass man, wenn man in dieser Voice-Branche arbeitet, natürlich auch nicht immer, also sozusagen vollkommen frei ist in dem, was man tut, finde ich ganz interessant. Also klar, die Kundschaft gibt in gewisser Weise vor, also was gewünscht wird. Das Interessante ist, dass ich ja bis heute, oder so scheint es mir zumindest, bis heute so feste Vorstellungen gehalten haben, die man schon interessanterweise in Studien seit den 90er Jahren immer wieder herausgefunden hat. Also nämlich Studien zu Gendering, zum Gendering von Stimmen in der Mensch-Computer-Interaktion, wo so eine Tendenz zu erkennen ist, dass es natürlich durchaus regionale Unterschiede geben mag, aber in vielen Kulturen eine Tendenz da ist, mit weiblichen Computerstimmen solche Attribute wie eben Hilfsbereitschaft zu assoziieren, also sowas wie Kooperativität zu assoziieren, und männliche Stimmen in so einem Computerkontext dann häufig eben als autoritativ wahrgenommen werden, vielleicht auch deswegen unter Umständen mit Inhalten eine Verknüpfung finden, wo es dann eher irgendwie, ja, also darum geht, also einfach nur irgendwelche festen Aussagen zu treffen und gar nicht so sehr die Frage zu stellen, wie kann ich Ihnen denn jetzt helfen? Das ist ja so ein Aspekt, der seit einigen Jahren sehr stark kritisiert wird, dass es eben so eine Tendenz dazu gibt, wie ein Kollege das von mir einmal sagte, sowas wie digitale Dienstmägde mit diesen Voice Assistants unter die Leute zu bringen, um so sozusagen diese Vorstellung zu verfestigen, das, was dir dazu diensten ist, ist eigentlich eine Frau, obwohl wir es ja mit einer Software zu tun haben, die stimmlich sozusagen irgendwie auf einen Input reagiert, auf einen eigenstimmlichen Input reagiert.
Wobei ich da halt auch sagen muss, das ist halt von der Annahme grundsätzlich, finde ich, schon sehr schwierig, dass man eben sagt, weibliche und männliche Stimmen, und dann irgendwie davon ausgeht, dass die alle sich, also dass weibliche Stimmen sich irgendwie gewisse Parameter teilen und männliche sich Parameter teilen und dass das dann völlig abgegrenzte Bereiche sind. Also ich würde sagen, das ist halt einfach leider nun mal nur ein Klischee. Der Punkt ist, ich meine, es gibt ja eine riesige Bandbreite an weiblichen Stimmen. Es gibt eine riesige Bandbreite an männlichen Stimmen, weiblich und männlich hier sehr in Anführungsstrichen gedacht und gesagt. Aber nein, also der Punkt ist, ist, wenn gewisse Charaktereigenschaften wie Freundlichkeit oder sowas suggeriert werden sollen, dann würde ich sagen, gibt es halt weibliche Stimmen, die freundlich klingen, männliche Stimmen, die freundlich klingen, und auch sehr viele weibliche oder männliche Stimmen, die eben nicht freundlich klingen. Und dass dann aber trotzdem auf diese Klischees zurückgegriffen wird, so dass die weiblichen Stimmen ja so wahrgenommen werden, das halte ich dann doch für sehr problematisch.
Ja. Wir kommen ja daher nochmal auf diesen Aspekt so einer gewissen stimmlichen Fluidität zu sprechen. Also du sagtest es schon, es gibt ja so viele Zwischenstufen, so viele Abstufungen. Also selbst wenn man das sozusagen binär rein männlich und rein weiblich denkt, gibt es ja eben nicht die eine weibliche Stimme, gibt es nicht die eine männliche Stimme. Aber dennoch, also ich weiß nicht, ob sich diese Vermenschlichungs- oder diese viele ethische Probleme unter Umständen auch dadurch auflösen würden, dass man, weil man ist ja nun im Bereich irgendwie, also der Informationstechnologie. Man kann ja irgendwas programmieren. Man könnte ja auch komplett nichtmenschliche Stimmen verwenden, wie es teilweise ja auch passiert. Also es gibt auf dem asiatischen Markt, gibt es auch Sprachassistenzsysteme. Da hat man natürlich auch Personalities, aber die Personalities sind eben keine Abziehbildchen von Männlichkeit und Weiblichkeit, sondern das sind halt irgendwelche Cartoon-Tiere. Meinetwegen eine Katze mit großen weißen Kulleraugen, die auch mit einer Cartoon-Stimme spricht. Das heißt, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur eine naive Annahme, aber es gibt ja eben, gerade wenn man sozusagen dieses Gendering über menschliche Stimmen bei diesen Assistenzsystemen vornimmt, taucht diese Problematik auf, wie verfährt man eigentlich auch als Entwicklerin und als Entwickler mit solchen Situationen, wo dann solche Assistenzsysteme, was ja offensichtlich in der Praxis passiert, sexuell angegangen werden. Also wenn eine Sexualisierung eben stattfindet, weil über die Stimme sich das schon anbietet. Also ne, Alexa und dann dumm Spruch gedrückt. So, ne, zu Anfang haben ja diese Assistenzsysteme teilweise sehr, wie soll man sagen, teilweise selbst eben anzüglich auf anzügliche Bemerkungen reagiert, was natürlich sozusagen diese Sexualisierungsproblematik noch weiter angeheizt hat. Irgendwann 2017 oder so gab es ein paar Software-Updates, da wurde das diesen Assistenzsystem quasi entwicklermäßig, entwicklerinmäßig aberzogen. Aber das ändert ja eigentlich nichts an der Tatsache, dass sozusagen diese Stimmen und diese Personalities ja in der Welt sind. Also die ändern sich ja dadurch nicht von heute auf morgen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein gangbarer Weg wäre, zu sagen, also in der Mensch-Computer-Interaktion nimmt man sozusagen auf der Computerseite das menschliche Element aus der Stimme heraus. Das würde vielleicht nicht immer funktionieren. Und die Leute aus der Branche haben uns auch gesagt, also erstens, wir müssen das machen, was die Kundschaft von uns erwartet. Aber zweitens, wenn man irgendwie in bestimmten Kontexten auch sowas wie Momente von Vertraulichkeit und sowas erzeugen möchte, kann man das mit einer piepsigen Cartoon-Stimme vielleicht nicht so gut.
Bei der piepsigen Cartoon-Stimme ist es halt die Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass eine piepsige Cartoon-Stimme halt irgendwann sehr anstrengend werden könnte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Katze mit den Kulleraugen klingt. Aber
ein bisschen so.
Oh. Ja, okay. Nee, könnte ich mir halt vorstellen, dass das irgendwann ein bisschen anstrengend wird. Der Punkt ist halt, wenn man sich eine maschinell klingende Sprachassistenz irgendwie ins Zimmer stellen würde, wäre halt dann, glaube ich, auch wieder der Punkt, dass da dann plötzlich ganz viele Science-Fiction-Assoziationen hochkommen. Und da ist es dann, glaube ich, auch irgendwie nicht so relevant, ob das jetzt eine in Anführungsstrichen männliche oder in Anführungsstrichen weibliche Stimme ist. Weil, wenn ich mich nicht sehr täusche, ist in der Science-Fiction-Tradition ja so ein bisschen die männliche Computerstimme eher als bedrohlicher wahrgenommen worden.
Ja, aber oder? Ich finde es interessant, dass du jetzt sozusagen nochmal auf einen anderen Medienbereich zu sprechen kommst, weil es werden ja teilweise dann eben auch sozusagen filmische Vorbilder zitiert. Es gibt ja in diesen Sprachassistenzsystemen gibt es ja immer wieder auch so Easter Eggs, die dann irgendwie auf bestimmte Filme Bezug nehmen. Und da sind natürlich zu Anfang auch relativ viele Filme dabei gewesen, die so aus so einer männlich konnotierten Nerdkultur irgendwie kommen. Aber es gibt auch Äußerungen beispielsweise aus Entwicklerkreisen, wo dann gesagt wurde, etwas, was dagegen gesprochen hat, wobei ich das für ein sehr schwaches Argument halte, etwas, was dagegen gesprochen hat, die ersten Assistenzsysteme männlich klingen zu lassen, ist der Film 2001 von Stanley Kubrick, wo die künstliche Intelligenz auf dem Raumschiff, die übrigens eine unglaublich angenehme Stimme hat, also die ich mir zum Einschlafen, ich würde fast nur diese Stimme zum Einschlafen anhören wollen, eine sehr, sehr tolle Stimme, die beginnt aber sozusagen weiterhin sich mit dieser sanften Stimme eben äußernd, die gesamte Schiffsbesatzung nach und nach umzubringen. Ja? Und dann irgendwie die Idee, dann wird vielleicht auch, wenn jemand so einen Film gesehen hat, wird dann vielleicht eine männliche Stimme, die aus dem Lautsprecher kommt, als bedrohlich empfunden werden. Und dann noch was blinkt, so wie bei 2001, war es ja irgendwie dieses rote Auge von diesem Computer Hell 9000. Das war ja das einzige Gesicht, das der quasi hatte, und der hat sich ja fast nur über die Stimme mitgeteilt.
Wobei ich da sagen würde, da gibt es ja inzwischen gerade so aktuelle Tendenzen irgendwie in Spielen wie hier Portal zum Beispiel. Da haben wir GLaDOS. Die finde ich zum Beispiel sehr gruselig. Natürlich sehr witzig, aber auch sehr gruselig. Aber gefühlt auch in Filmen irgendwie so Her, Achtung Spoiler, oder Ex Machina, glaube ich auch, dass genau dieses so Pseudo-Unbedrohliche bei weiblich gegenderten AIs eigentlich genau zu diesem bedrohlichen Aspekt umgeformt wird, die dann irgendwie losgehen und ihren eigenen Willen verwirklichen und Leuten das Herz brechen, weil sie nur ein Programm sind und so. Also da würde ich sagen, findet auch schon wieder irgendwie so ein gewisser Wandel statt.
Ja, das ist vielleicht auch gar kein schlechter Hinweis, dass man, wenn man über so ein Phänomen diskutiert, man das natürlich nicht irgendwie in so einer, in so einer Blase machen kann, wo man irgendwie alle anderen medialen Einflüsse beiseite schiebt.
Sondern ja, genau.
Irgendwie, also scheinen die Sachen sich ja wechselseitig zu beeinflussen. Also ich glaube, so ein Film wie Her von Spike, heißt eigentlich Jones oder Jones, ich weiß es nicht so genau, ich will ihm kein Unrecht tun, also von Spike J., dieser Film, wo dann im US-amerikanischen Original Scarlett Johansson eben sozusagen diese synthetische Stimme in Anführungszeichen gibt. Es wäre dann eben auch so ein Beispiel dafür, wo man es tatsächlich mal mit einem Film hat, der irgendwie auch auf so Überlegungen sozusagen zurückgreift, auf diese ganzen Diskussionen um Voice Assistance und so weiter. da sind. Insofern ein ganz interessantes Beispiel. Das, was ich ganz spannend finde, ist, wir haben manchmal so klischeehafte Vorstellungen auch von Filmstimmen im Kopf, weil du sagtest gerade so die typische Science-Fiction-Stimme, die sich aber, wenn man mal genau hinhört, als gar nicht so entpuppen, wie wir sie irgendwie imaginieren. Weil die Roboterstimme ist ja gar nicht der Standard im Science-Fiction-Film.
Ja, das
wenn
ist
man
richtig.
Irgendwie, ne? Also Star Trek war es halt die Ehefrau von Gene Roddenberry, glaube ich, die über ganz, ganz viele Serien hinweg diesem Schiffscomputer die Stimme geliehen hat. Interessanterweise zu Anfang eher robotisch gesprochen und dann immer menschlicher werden, je neuer die Serien wurden. Also auch da sozusagen nochmal in einem Franchise so eine interessante Entwicklung. Aber also im Science-Fiction-Film war man ja relativ früh schon dabei, eben also Stimmen eben menschlich klingen zu lassen, zumal die ja auch immer von menschlichen Schauspielern, Schauspielerinnen eingesprochen worden sind, was vielleicht fast schon einfacher, als da irgendwie jetzt nochmal irgendwie durch den Filter die zu jagen oder so. Ne?
Ich glaube, da spielt aber tatsächlich auch noch mit rein, dass man sich eben zu Stimmen ja automatisch immer ein Bild macht, wie diese Person jetzt aussehen könnte oder ja, wie sie aussieht, wie sie sich bewegt, was das so für eine Person ist, dass da immer schon der Prozess stattfindet, dass man sich eine echte Person zu einer Stimme vorstellt. Und ich könnte mir vorstellen, gerade wenn so eine AI in einem Science-Fiction-Film dann eben durch ein rotes Auge dargestellt wird, muss man da vielleicht auch anders an die Stimme rangehen, als wenn man dann irgendwie einen offensichtlichen Cyborg-Körper einer weiblichen AI hat, wo die Stimme dann ganz natürlich klingen kann, weil schon anders dargestellt wird, dass es sich eben nicht um einen Menschen handelt.
Ja. Leuchtet mir ein. diese Verkörperungsproblematik ist ja auch nochmal so eine Geschichte für sich, ne? Weil wir haben jetzt ja zu Anfang, das ist ja irgendwie sozusagen das noch vielleicht das gängigste Anwendungsszenario momentan noch, also irgendwie der Smart Speaker zu Hause, der eben noch kein Gesicht hat oder keinen Körper hat. Da gibt es aber teilweise schon Entwicklungen, die in eine andere Richtung gehen. Also auf nicht-westlichen Märkten finden sich ja teilweise schon Assistenzsysteme, die ja wirklich sozusagen, also jetzt vielleicht in der Manga-Tradition oder so, eine Verkörperlichung schon erfahren. Und ganz interessant, also auch gerade bei wirklichen Assistenzsystemen, die beispielsweise in so Bereichen eingesetzt werden, wie jetzt im Gesundheitswesen, in den USA zum Beispiel, gibt es dann eben auch so irgendwelche Helper-Systeme, die dann auch noch ein Gesicht bekommen. Also von der CDC, von dieser amerikanischen Gesundheitsbehörde, wird irgendwie Covid-19-Helper eingesetzt in der aktuellen Pandemie-Situation. Und da wird es dann nochmal irgendwie, kriegt das Ganze vielleicht nochmal eine ganz andere Dimension, weil man sozusagen die Imagination von Körper und Gesicht und so weiter abgenommen bekommt. Und dann sitzt man bei diesem Covid-19-Helper, ist das tatsächlich so, sitzt man tatsächlich einer jungen, blonden Frau gegenüber und also hat sozusagen auch überhaupt keinen Spielraum mehr, sich da irgendwas anderes drunter vorzustellen. Also das ist jetzt nicht wertend gemeint oder so, aber es ist vielleicht nochmal ein Aspekt, den wir über kurz oder lang werden mit berücksichtigen müssen.
Wobei da ja tatsächlich dann auch wieder noch andere Klischees einfach mit reinkommen, weil ich meine, Gender ist ja jetzt immer so ein großer Punkt, über den viel geredet wird, aber zum Beispiel, dass diese Assistenzsysteme und dann eben auch in der visuellen Darstellung größtenteils alle sehr jung sind, ist halt auch so ein Punkt, weil eigentlich sollte nichts dagegen sprechen, dass, keine Ahnung, ein alter, schwarzer Mann mit seiner ganzen Lebenserfahrung jetzt über die Vorschriften bei Corona berichtet. Sollte man meinen. Aber scheinbar gibt es dann ja immer noch trotzdem Leute, die sich dafür dann entscheiden, das eben von einer jungen, blonden, weißen Frau darstellen zu lassen.
Ich meine, das ist natürlich hochspekulativ, aber wahrscheinlich spielen da ähnliche Überlegungen nochmal eine Rolle, wie wir sie auch im Zusammenhang mit dem Abbau von Berührungsängsten bei Amazon Alexa jetzt beispielsweise mitgeteilt bekommen haben. Also man stelle sich das mal vor, in den USA, wir wissen ja, was da gerade sozusagen los ist, ja, und wie die gesellschaftliche Diskussion da im Moment auch verläuft. Man stelle sich vor, die CDC hätte sich tatsächlich für solch eine Personality, für solch eine Verkörperung, für so ein Embodiment quasi entschieden. Ich denke mal, das wird auch die Überlegung gewesen sein, also was erfährt hier in diesem Land die meiste Akzeptanz, wenn es darum geht, Leute am Computer über die Gefahren von Corona aufzuklären. Also nehmen wir eben den afroamerikanischen Mann meinetwegen auch eine afroamerikanische Frau in den besten Jahren mit einer gewissen Lebenserfahrung, mit der man ja auch, ne, also tatsächlich irgendwie Autorität assoziieren könnte. Oder nehmen wir stattdessen irgendwie so ein völlig symmetrisches, durchschnittliches Gesicht eines jungen Menschen, in diesem Fall ist es halt wieder eben eine Frau, und erreichen damit unter Umständen mehr Leute.
Wir haben jetzt noch ein Zitat von Nadja Sabura, einer Sprachwissenschaftlerin und Kommunikationsberaterin, zur Rolle der Technik.
Technik diskriminiert nicht per se. Die Technik diskriminiert an sich nicht, sondern was diskriminiert sind Menschen, von denen entsprechend Datasets erhoben und verarbeitet werden. Es gibt definitiv in der Entscheidungsebene ein Maß an Verantwortung, diese Diskriminierung zuzulassen oder sie zu reflektieren und zu leveln. Und genau da sehe ich auch einen Haken, nämlich das Gleichgewicht, Ungleichgewicht, egal ob Gender oder weitere Vielfältigkeitsparameter. Ich beobachte das Thema Digitalisierung in diversen Branchen schon seit langen Jahren. Und wir müssen uns alle hinterfragen, wer aktuell immer noch maßgeblich in Machtpositionen ist. Es gibt eine Hierarchie, es gibt ein Gefälle, es wächst sich aus, langsam, so scheint es zumindest. Aber mit Blick auf die reinen Zahlen sieht es nicht gut aus, das können wir festhalten. Und dann möchte ich nochmals eine Schraube weiterdrehen im Bereich der Technologien, die besonders stark in den Markt hineingehen. Das passiert sehr gerne und sehr schnell durch Kapitalgeber. Das heißt, die Marktdurchdringung neuer Technologie, beschleunigt durch zum Beispiel Venture Capitalists, müssen wir nochmals hinterfragen, denn auch dort gibt es eine sehr, sehr große Bro-Culture. Das ist noch viel, viel stärker als im Tech-Bereich sowieso schon dort ausgeprägt. Weibliche Kapitalgeber sind an wenigen Händen abzuzählen. Das ist leider auch immer noch so. Es ändert sich. Auch dort gibt es inzwischen selbstorganisierte Netzwerke, die das Ganze stärken. Es gibt dort auch starken kommunikativen Gegenwind von Frauen in der VC-Branche. Aber trotzdem sollten wir es im Hinterkopf behalten. Es gibt ein Ungleichgewicht und es wirkt sich in vielen verschiedenen Bereichen aus und es muss thematisiert werden.
Wir wollten ja noch über genderneutrale Stimmen sprechen und damit wir hier nicht immer den Einstieg machen müssen, ein Zitat von Friedemann Dupelius. Er ist Musikwissenschaftler, Rundfunkautor und Künstler.
Mir fiel ein, dass es seit ein paar Monaten oder vielleicht seit ein, zwei Jahren ja die Entwicklung gibt, dass die ganzen Sprachassistenten, die ja alle, also von Google, Siri und so weiter, die ja alle mit weiblichen oder weiblich konnotierten Stimmen arbeiten, dass es da so eine Richtung, so ein Umdenken gibt, dass zum Beispiel Google jetzt an einer genderneutralen Stimme auch arbeitet, die jetzt zwar noch nicht implementiert ist in die Geräte, aber da geht die Entwicklung voran und also Google war jetzt der größte Player, der an sowas arbeitet, aber das gibt es auch von kleineren Unternehmen oder Startups, die dezidiert non-binäre künstliche Stimmen herstellen, die dann auch in verschiedenen Applikationen angewendet werden sollen.
Es gibt ein relativ bekanntes Beispiel in dieser Voice-Szene für den Versuch, eben eine genderneutrale Stimme zu kreieren. Oder man könnte vielleicht auch sagen, eine nicht-binäre Stimme, also die man nicht sofort irgendwie als männlich oder weiblich verorten kann. Das ist dieses Projekt Q. Und wir können da ja einfach mal reinhören, wie diese Stimme klingt, im Unterschied auch zu den Stimmen, die Ihnen vielleicht so geläufig sind von Ihren Handys oder von Ihren Smart Speakers zu Hause.
Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant.
Man kann hier auch die Grundfrequenz jetzt verstellen, sodass sich die Stimme eben so einen gewissen Rahmen mal ein bisschen höher und mal ein bisschen tiefer anhört.
Defined by gender. But rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender neutral, putting my voice between 145 and 175 Hertz, a range defined by audio researchers.
Der Hintergrund bei dieser Stimme von Q ist ja, dass das dänische Entwicklerteam ganz viele Stimmen aufgenommen hat von Menschen, die sich als nicht binär identifizieren. Und dann geschaut hat, wo diese, also es gibt ja gewisse Frequenzbereiche, die eher als männlich oder eher als weiblich assoziiert werden. Das Entwicklerteam hat sich jetzt dann aber diesen Frequenzbereich rausgenommen, der eben, also bei dem eine Überschneidung stattfindet zwischen den standardmännlichen und standardweiblichen Stimmen. und den so lange angepasst, bis nach vielen Tests auch die Probanden und Probandinnen gesagt haben, dass sie sich jetzt nicht mehr irgendwie entscheiden können, so gesehen, oder nicht mehr wissen, ob das für sie jetzt eine männliche oder eine weibliche Stimme sein soll.
Wir haben uns auch mit den Leuten eben aus der Voice-Branche über solche Projekte wie Q unterhalten und da im Gespräch auch festgestellt, dass trotzdem User, dem man das vorspielt, dann häufig ja doch irgendwie entweder was Männliches oder was Weibliches assoziieren wollen oder irgendwie so eine konkrete Körpervorstellung brauchen. Aber ich glaube, das ist gar nicht ja so das Entscheidende an diesem Q-Projekt. Also das ist sozusagen jetzt diese binären Ordnung komplett wegfegen möchte, sondern das ist eher ein Ergänzungsangebot, oder?
Genau, so wie ich das verstanden hatte, geht es einfach darum, dass auch ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass eben, wenn man schon die Möglichkeit hat, sich eine Stimme für so ein System auszuwählen, dass da bisher halt oft männlich und weiblich steht. Und ich glaube, worum es den Entwicklern von Q ging, war tatsächlich einfach da ein Bewusstsein auch dafür herzustellen, dass es da eben auch eine dritte Option gibt und dann eben auch ein konkretes Beispiel zu geben, wie man diese Option dann anwenden kann.
Mhm. Beziehungsweise so wie diese Demonstration auf der Website aufgebaut ist, ist es ja fast schon mehr als nur eine dritte Option, sondern so diese Idee, also in so einem bestimmten Bereich wirklich ganz, ganz fluide einstellen zu können. So, welchen Stimmklang hätte ich denn eigentlich gerne? Ne? Wo man dann automatisch aus dieser Wähle zwischen 1 und 2 Geschichte raus ist, so ein bisschen. Ne?
Ja, wobei ich das auch tatsächlich einen spannenden Punkt finde, dass, also ich persönlich habe kein Smartphone, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das ist, aber wenn ich das richtig verstanden habe, von allem, was ich gehört habe, sind diese Standardeinstellungen ja erstmal drin und deswegen muss man, wenn man eine andere Stimme haben möchte, das nochmal aktiv einstellen. Und da denke ich mir, es ist doch eigentlich nicht so schwierig, von Anfang an zu sagen, welche Stimme hätten Sie gern. Dass man sich da persönlich dann als Nutzer oder Nutzerin auch sofort einfach selbst Gedanken machen kann, was mag ich denn lieber? Was vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, mit diesen ganzen Klischees so im Sinne von die Mehrheit will weiblich klingende Stimmen haben, aufzuräumen.
Ja, vor allem das Interessante ist ja, dass eben also jenseits dieser vorprogrammierten Geschichten, wobei man ja fairerweise auch sagen muss, es gibt inzwischen, egal ob jetzt irgendwie auf Alexa oder auf Google-Systemen oder auf anderen Smart-Speaker-Systemen, ja inzwischen anwendungsbezogen einfach eine Fülle von unterschiedlichen Stimmen, die natürlich der Tendenz nach häufig schon irgendwie so eine feste Geschlechterlogik bedienen. Aber es ist inzwischen ja, also wenn man dann mal irgendwie bei jemandem ist, der ganz viele von diesen, ich glaube, die heißen dann Skills, diese Anwendungen zum Beispiel bei Alexa oder so, der ganz viele von diesen Skills installiert hat oder die ganz viele Skills installiert hat, kriegt man ja schon, je nachdem, was für eine Anwendung man da gerade aufruft, ganz, ganz unterschiedliche Stimmen zu hören. Aber sozusagen diese Betriebssystemstimmen, nenne ich sie jetzt einfach mal, sind ja trotzdem noch die irgendwie sozusagen zwischen diesen ganzen Anwendungen vermitteln. Und die sind natürlich nach wie vor sehr stark standardisiert. Aber davon abgesehen ist es ja so, dass es inzwischen außerhalb dieser Smart-Speaker-Systeme auch Entwicklungen gibt, also auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, die so in die Richtung gehen, dass man Persönlichkeiten als User relativ frei definieren kann, bis hin zu der Möglichkeit, die eigene Stimme digitalisieren zu lassen. Und dann, indem man eben so eine Software trainiert, irgendwann ein Tool an der Hand zu haben, mit dem man sozusagen, also einfach Text-to-Speech, das, was wir am Anfang auch gehört haben, dieses Verfahren, man hat einen Text und dieser Text wird von einer Computerstimme in einen gesprochenen Text übersetzt, dass man eben sozusagen mit der eigenen Stimme beliebige Texte sprechen lassen kann. Und da kann man sich natürlich Anwendungsbeispiele vorstellen, die sehr praktisch sind, zum Beispiel jetzt meinetwegen, also wenn man Podcasts macht oder für den Rundfunk oder so, und da sind ganz viele Versprecher drin. Sie können sich nicht sicher sein, da jetzt am anderen Ende, ob sie jetzt wirklich unsere Stimmen hören oder ob das jetzt gerade irgendwie alles so Text-to-Speech ist, weil ich Software trainiert habe, ist es in diesem Falle nicht. Aber da sind wir genau bei dem Punkt. Also technologisch ist das, wird das also immer schwieriger, tatsächliche Stimmen von künstlich erzeugten Stimmen oder von also an Menschen trainierten Stimmen, die dann doch irgendwie vom Computer erzeugt werden, zu unterscheiden. Und das wirft natürlich auch ethische Fragen auf, weil man natürlich auch Missbrauch mit sowas betreiben kann, oder?
Ja, definitiv. Es gibt ja zum Beispiel Google Duplex, wo dann ein Telefonanruf inszeniert wurde, wo eben diese Computerstimme von Google bei einem Friseur und einem Restaurant anruft, um einen Termin zu vereinbaren. Und die Person am anderen Ende eben nicht gemerkt hat, dass es sich dabei um eine künstliche Intelligenz handelt.
Ja, wir hören mal ein paar Sekunden jetzt rein.
Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye.
Und da ist natürlich dann einfach die Frage, ist das überhaupt okay, dass die Personen am Telefon so getäuscht werden? Und man könnte jetzt sagen, wobei lassen wir lieber Laura Dresen was dazu sagen.
Gute Idee.
Wenn Google Duplex beim Friseur anruft und einen Termin macht, das ist ein wahnsinnig cleverer Use Case, um zu zeigen, wie toll die Maschine das kann, weil da ist ja nichts Gefährliches dran. Ne? Wenn ich allerdings jetzt als Kunde oder als Nutzer eine Maschine ansteuere und von ihr Informationen möchte, dann kommt ja, oder die Maschine mich vielleicht auch noch anspricht in einem kritischeren Use Case, beziehungsweise mir irgendwelche Informationen entlockt, dann wird es ja gefährlich in Verbindung mit der Stimme, die sich menschlich anhört. Das bedeutet, ich sehe das so ein bisschen so, wir sind eigentlich jetzt dafür verantwortlich, den Menschen beizubringen, wie sie trotz aller Vermenschlichung der Stimmen und dieser Maschinenkommunikation noch erkennen, was das Menschliche daran ist und wie das zu unterscheiden ist. Weil ich glaube, für alle, die sich einigermaßen damit auskennen, wie Sprachbedienung funktioniert oder Spracherkennung funktioniert, ist es relativ einfach zu identifizieren, ob das auf der anderen Seite eine Maschine ist oder nicht, zumindest wenn es eine Interaktion ist. Und auch wenn ich, glaube ich, mit vielen künstlichen Stimmen konfrontiert bin, beziehungsweise mit denen Umgang habe, dann weiß ich zum Beispiel auch die Stellen im Leben, in denen mir das passieren könnte, dass ich jetzt schon nicht mehr, vielleicht nicht mehr so gut zwischen echt und Maschine entscheiden kann. Das heißt, unsere Aufgabe mit dieser Technologie ist eigentlich, für ganz viel Aufklärung zu sorgen und uns Kriterien an die Hand zu nehmen, wie wir uns vor solchen Dingen schützen können. Weil ich sehe das auf jeden Fall auch, dass es da ein paar Situationen geben wird, wo wir das brauchen, das zu unterscheiden.
Ja, es gibt ja auch eine Firma, die ein System entwickelt hat, mit dem man tatsächlich sogenannte Voice-Skins erstellen kann. Also der Begriff Voice-Skin ist vielleicht noch ein bisschen erklärungsbedürftig. Es gibt ja in der Gaming-Welt, also gibt es ja, ne, in bestimmten Spielen gibt es dann eben diese Avatare, diese Charaktere, die Spieler verkörpern, und den kann man ja häufig dann eben, ne, andere Kostümchen anziehen und so weiter, und das sind dann, die werden dann eben im Jargon als Skins bezeichnet, also so eine zweite Haut, die man sich über, oder die man dann diesem Charakter überstreifen kann. Und genau aus diesem Impuls heraus haben dann eben auch Leute gerade für so Online-Kommunikation in Spielen System entwickelt, mit dem man sich tatsächlich, also nach Wunsch sozusagen, andere Stimmen zulegen kann. Die begründen das so, dass eben dadurch so Phänomene wie eben tatsächlich irgendwie so Mobbing oder so bei Multiplayer-Online-Spielen man dadurch minimieren könnte, dass man eben nicht per Stimme sofort als einem bestimmten Geschlecht zugehörig oder als einem bestimmten sozialen Status zugehörig oder einer Region zugehörig auffällt, sondern dass man irgendwie sich sozusagen, genau wie man so seinen visuellen Charakter gestalten kann, auch die eigene Stimme in der Online-Kommunikation sich designen kann, da selber eben so Hilfsmittel an die Hand bekommt. Und da ist natürlich aber auch schon das Problem, also wenn das sehr ausgefuchst ist und das System, also entwickelt sich stetig weiter, ist man ja auch irgendwann in der Lage, x-beliebige Stimmen zu kreieren. Und diesen ethischen Aspekt haben die Entwicklerinnen und Entwickler auch im Kopf und lassen sich da auf der Website auch drüber aus und sagen, naja, man kann dann ja auch Wasserzeichen, oder wir verwenden immer Wasserzeichen für unsere Technologie, und anhand der Wasserzeichen kann man dann immer ermitteln, ob diese Stimmen erstellt, künstlich generiert worden sind oder nicht. Aber wenn man so ein Deepfake-Video auf YouTube präsentiert bekommt, wo dann eben sozusagen nicht nur das Gesicht meinetwegen jetzt von einer berühmten Persönlichkeit auf ein anderes Gesicht übertragen worden ist, sondern auch noch die Stimme dieser Persönlichkeit perfekt simuliert ist, ich weiß nicht, ob die Nutzerinnen oder Nutzer dann in der Lage sind, sofort zu erkennen, das ist hier halt einfach ein Fake. Die können ja kein Wasserzeichen auslesen.
Das halte ich auch für schwierig, ja. Nee, also grundsätzlich würde ich sagen, natürlich gibt es dann immer keine Garantie, dass sich irgendwelche Firmen daran halten oder dass das Ganze nicht missbraucht wird und für kriminelle Energien genutzt wird. Aber ich denke, so grundsätzlich sollte man schon sagen, gerade weil das eben noch kein so verbreitetes Phänomen ist, dass man irgendwie weiß, ich werde angerufen und ich weiß, da steckt jetzt eine künstliche Stimme dahinter, dass da tatsächlich einfach ein kurzer Hinweis stattfinden könnte. Weil findet der nicht statt, würde ich zumindest erstmal denken, geht man davon aus, dass man mit einer echten Person spricht. Und da ist dann ja auch eigentlich sehr viel Mühe reingeflossen, dass das genau auch so wirkt. Und dass das eben nicht wie irgendwie eine dämliche Sprachassistenz, die dann nicht versteht, was ich sage, wirkt. Und da denke ich mir, dass, wenn man es nicht sagt, ist das ja eigentlich schon, also da nimmt man zumindest in Kauf, dass die andere Person getäuscht wird. Und das halte ich erstmal grundsätzlich ethisch für ein bisschen bedenklich.
Naja, dann ist in einigen Anwendungsbereichen ist das ja dann vielleicht sogar gar nicht so schlecht, wenn man diesen Stimmen anhört, dass sie künstlich sind. Also gerade wenn es dann irgendwie, weiß nicht, um Telefonservice geht oder also Callcenter und so weiter, um alle automatisch abgewickelten Geschichten. Hilft ja teilweise dann unter Umständen auch bei der Kommunikation, wenn man irgendwie merkt an der Stimme, okay, das ist jetzt ein Automat, mit dem ich spreche, dann muss ich auch sehr deutlich sprechen, damit ich verstanden werde. Das kann ja auch den Kommunikationserfolg dann erhöhen, das ist klar.
Wobei ich da nicht sicher bin.
Okay.
Nee, also ich könnte mir vorstellen, weil, keine Ahnung, also wenn ich jetzt so in meinen Alltag schaue und mir so denke, wenn ich zum Beispiel irgendwie in Warteschleifen stecke und dann, bitte haben Sie noch einen Moment Geduld, da rastet man halt aus. Weil sowas macht mich dann zum Beispiel sehr aggressiv oder auch irgendwie hier SB-Kassen in Supermärkten.
Ja.
Bitte nehmen Sie Ihren Einkauf mit. Was mache ich denn gerade? Natürlich mache ich das. Also ich glaube, wenn man diesen Stimmen anhört, dass es halt wirklich ja, künstliche Stimmen sind und dass es kein echter Gesprächspartner oder keine echte Gesprächspartnerin ist, dass dann halt, also zumindest bei mir persönlich, deutlich schneller das Aggressionspotenzial steigt, so im Sinne von, kann ich nicht einfach wieder eine normale Kasse haben? Was brauche ich jetzt diese doofe Stimme dafür?
Ja, jetzt sind wir gerade so ein bisschen an dem Punkt, wo man als Zuhörerin oder Zuhörer auf die Idee kommen könnte, dass wir eine tendenziell negative Einstellung zu der Technologie haben. Aber das ist definitiv nicht so.
Nein.
Vielleicht sollten wir auch tatsächlich mal darauf hinweisen, dass es natürlich auch sozusagen befreiende Aspekte dieser Voice-Technologie gibt. Also das sind ja eben auch tatsächlich dann eben auch Hilfen. Also ne, Menschen, die eben nicht in der Lage sind, Texte zu lesen, können sich Texte einfach vorlesen lassen. Wäre jetzt ein Beispiel. Aber es werden natürlich auch sozusagen, diese Art der stimmlichen Kommunikation wird ja auch in der Pflege eingesetzt. Also es gibt ja auch Beispiele eben von inzwischen teilweise sehr avancierten Pflegerobotern, die dann eben sozusagen auch für Menschen als Kommunikationspartner dann da sind, die sonst eben wenig Gelegenheit noch haben, sich mit anderen Menschen auszutauschen und so weiter. Also es ist um Gottes Willen, ne, darum geht es uns nicht, dass irgendwie hier jetzt im Rahmen dieses Podcasts nur auf Probleme hinzuweisen, aber die Probleme sind ja meistens die so ein Thema spannend machen. Und eins hätten wir vielleicht sogar noch, womit wir dann bei diesem dieser Persönlichkeitsgeschichte noch ein bisschen bleiben könnten. Also es wirft ja nicht nur ethische Probleme auf, sondern teilweise auch rechtliche Probleme. Es gibt so ein jüngeres Beispiel, das ich eigentlich ganz spannend finde, weil es auch musikalischen Bezug hat. Wir sind ja aus der Musikwissenschaft. Auch eben tatsächlich, also wir haben über diese Möglichkeit der Vokalen oder der Stimmchen Deepfakes gesprochen, also über die Imitation tatsächlicher Stimmen. Und da ist vor einiger Zeit ein so ein Deepfake aufgetaucht, nämlich von Jay-Z, also von dem Rapper Jay-Z, der mittels dieser Google Text-to-Speech-Software, die heißt, glaube ich, Techotron oder Techotron 2 oder so inzwischen, also mit Hilfe dieser Software wurde eben sozusagen ein Jay-Z-Rap fingiert. Und zwar so, dass man eben so einen doofen Internet-Meme genommen hat, Navy Seal, Copy-Paster, irgendwie so ein ganz blöder Text, die Glorifizierung von US-amerikanischem Militär, Den hat man Jay-Z untergeschoben und hat eben dieser Software Techotron beigebracht, so zu klingen wie Jay-Z, indem man eben die Software am Stimmklang von A Cappella-Versionen seiner Songs trainiert hat. Und was dabei rauskommt, wir können ja mal kurz reinhören, ist schon enorm.
All of you know I graduated top of my class in the Navy SEALs, and I've been involved in numerous secret raids on Al-Qaeda, and I have over 300 confirmed kills. I'm training guerrilla warfare, and I'm the top sniper in the entire US Armed Forces.
Das hat jetzt, also jeder Hip-Hop-Fan wird es gehört haben, hat natürlich nicht den Flow, den so ein Jay-Z-Song im Original hätte. Aber das Interessante ist dann tatsächlich, dass das Label von Jay-Z, so kann man es zumindest der Presse entnehmen, in seiner Vertretung eine Unterlassungsklage lanciert hat. Eben, also dass eben sagen nach Möglichkeit dieser Inhalt von YouTube noch ist er zugänglich verschwinden möge. Vor allem, weil es danach eben auch noch Musikalisierungen dieses gefälschten Jay-Z-Raps gegeben hat, wo dann eben auch Musikerinnen und Musiker das genommen haben, mit eigenen Playbacks unterlegt haben und so weiter und plötzlich ganz, ganz viele oder mehrere Versionen von diesem falschen Song auftauchten. Und das Argument, und da wird's rechtlich, finde ich schon ganz interessant und ganz spannend, ist ja schon, dass hier Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Wobei welche Persönlichkeit steckt dahinter? Es ist der Stimmklang von Jay-Z, aber es ist nicht Jay-Z, der hier rappt. Also es ist so, man ist so automatisch wieder in diesem Denken drin, dass auch eben für die kulturwissenschaftliche Stimmforschung ganz zentral ist, diesen engen Konnex zu haben zwischen Stimme, Individualität und Körper. Wo dann eben so neuere technologische Entwicklungen, wenn man quasi sozusagen immer diesen Konnex so stark macht, steht man bestimmten Entwicklungen so ein bisschen hilflos auch in der Wissenschaft vielleicht gegenüber, weil dann plötzlich also Stimmen auftauchen, wo das überhaupt nicht mehr hinhaut. Also ich weiß nicht, oder siehst du Jay-Zs Persönlichkeit hier verletzt in diesem Beispiel?
Also der Punkt ist, ich sehe eigentlich erstmal nicht, warum die Verwendung von einem Gesicht was anderes sein sollte als die Verwendung von einer Stimme, wenn es um solche Deepfake-Geschichten geht.
Ist ja beides natürlich nicht erwünscht. Also ich
beides meine, natürlich nicht erwünscht, ja.
Diese anderen Deepfakes, die weiß man ja auch, die kommen ja in der Pornografie sehr häufig vor und das wird ja wahrscheinlich auch nicht immer unbedingt von den meistens ja Schauspielerinnen gewünscht, die dann sozusagen dann eben als Material dafür herhalten müssen.
Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, weil Stimme ja immer irgendwas ist, was sehr intuitiv gebraucht wird, was ich bei Jay-Z als professionellen Musiker vielleicht erstmal in Frage stellen würde, aber ja, grundsätzlich einfach dieser Gedanke, dass Stimme Persönlichkeit ausdrückt. Und dass Persönlichkeit dann einzigartig ist und deswegen ist die Stimme einzigartig und da kann man dann nichts dran verändern. Was ja erstmal eine sehr problematische Annahme ist. Ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn man jetzt halt die Möglichkeit hat, durch solche Möglichkeiten Stimmen zu faken, dass man dann natürlich einfach ganz viel Musik rausbringen kann, so gesehen mit dieser Stimme. Und dass dann teilweise wahrscheinlich auch nicht mehr möglich ist zu unterscheiden, welche Musik hat denn jetzt wirklich Jay-Z gemacht und welche nicht. Und dass das natürlich, wenn man eigentlich so sein Bild in der Öffentlichkeit steuern möchte, da sehe ich schon, dass das wahnsinnig problematisch ist. Aber da muss ich halt auch dran denken, es gibt ja dieses Programm Vocaloid, was eigentlich genau darauf aufbaut, dass Menschen Musik komponieren können und die dann eben von wieder so cartoonartigen Figuren performt wird praktisch. Und die klingen dann natürlich alle gleich und da stecken dann aber wahnsinnig viele Komponisten und Komponistinnen dahinter, die sich so eben ausdrücken können.
Ja, ja und inzwischen gibt es ja auch für Vocaloid so Pakete von professionellen Sängerinnen und Sängern, also dass man sozusagen da auch, aber dann natürlich gegen Bezahlung, ne, mit den entsprechenden Stimmen arbeiten kann. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Aspekt, der hier durchaus eine Rolle spielt. Also klar, Persönlichkeitsrechte sind verletzt, aber ich meine, wenn man dann irgendwann an einem Punkt ist, wo man jeden x-beliebigen Rapper und jede x-beliebige Sängerin quasi sozusagen auf seiner Computertastatur liegen hat, ist ja dann auch so ein Punkt erreicht, wo man dann vielleicht, also ich will nicht sagen überflüssig wird als Künstlerin oder Künstler, aber zumindest gibt es vielleicht doch einen gewissen Konkurrenzdruck da. Denn ich meine, was Tokotron halt nicht gut kann, ich meine, also was ich ja gesagt habe, dieser Flow, das ist halt zu sagen, dieser Text wird mehr oder weniger also mit einer Sprachmelodie umgesetzt. Es gibt halt keine periodische Pulsstruktur oder so. Also nichts wirklich Musikalisches an dieser Performance. Musikalisch wird sie dadurch, wenn das einige Leute, dann, die dann eben mit Musik vielleicht unterlegen, auch wenn es rhythmisch manchmal ein bisschen krumm ist. Also ich glaube, es steckt schon auch so ein bisschen die Idee dahinter, weil es ist ja auch das Label gewesen, was hier sozusagen stellvertretend auftritt, dass man das nicht ganz aus der Hand geben will. Also dass nicht jeder plötzlich auf die Idee kommt, hey, wir haben so eine Technologie und wir können jetzt einfach unsere Lieblingsstars imitieren, wie wir lustig sind.
Ja, ich meine, ich würde auch nicht wollen, dass irgendwelche Leute meine Stimme klauen.
Ja, ja.
Und ich die dann plötzlich in irgendwelchen Kontexten höre, ja, mit denen ich gar nichts zu tun hatte.
Jo.
Insofern denke ich, es ist, auch wenn die Annahme, dass das Stimme eben nicht unbedingt Persönlichkeit ausdrückt und unveränderlich ist, auch wenn ich die für, es für schwierig halte, dass die Stimme unveränderlich ist und Persönlichkeit ausdrückt, subjektiv ist es dann, glaube ich, doch noch ein bisschen was anderes, so das Verhältnis zur eigenen Stimme. Wenn man die dann irgendwo hört, hört man ja schon sich.
Naja, und ich meine, in diesem Fall ist ja auch, also über dieses Imitat ist ja trotzdem Jay-Z als Mensch sozusagen kodiert.
Ja.
Also jeder, der das hört und jemals einen Jay-Z-Song gehört hat, wird sofort erkennen, ja, das ist er. Er klingt ein bisschen komisch, weil Wörter falsch ausgesprochen werden oder weil irgendwie so künstliche digitale Artefakte noch in diesem Resultat sind. Aber das Timbre ist eindeutig er. Sollen wir Schluss machen?
Können wir machen. Aber an der Stelle dann vielleicht noch der Hinweis für alle Interessierten. Wir haben natürlich auch eine Website von unserem Forschungsprojekt, das ist mediale-stimmen.de. Und genau, wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie natürlich auch über diese Website gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Wir freuen uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Und bedanken uns fürs Zuhören.
Vielen Dank. Oh,